Die Schwachen kämpfen nicht. Die etwas Stärkeren kämpfen vielleicht eine Stunde lang. Die noch stärker sind, kämpfen viele Jahre. Aber die Stärksten kämpfen ihr Leben lang. Diese sind unentbehrlich. Ich wollte mit den vielen, die den illegalen Kampf damals aufnahmen, zu den Unentbehrlichen gehören.
Im Augenblick, in dem Sowjetrussland seine Doktrin nicht nach Deutschland zu exportieren gedenkt, im selben Augenblick sehe ich keine Veranlassung mehr, dass wir auch nur einmal gegeneinander Stellung nehmen sollen.
Sehr viel Mut, Klugheit, Vertrauen auf die anderen Genossen und ein bisschen Frechheit gehört zur illegalen Arbeit. Aber sie wusste nie, ob sie noch einmal nach Hause zu ihren Kindern kommt.
Die beiden Kommunistinnen Elfriede und Walli schreiten in Nova Ves 1933 Seit an Seit in den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Um herauszufinden, was sie dort genau gemacht haben, sind meine Kollegin Jeanette Toussaint und ich in das Brandenburgische Landeshauptarchiv gefahren, in Potsdam-Golm. Dort wühlen wir uns seit geraumer Zeit durch Stöße von Papier. Amtliche Bögen, ein paar Briefe, Notizen auf Fetzen und verblassende Durchschläge auf hauchdünnem Papier. Das sind die Akten der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Um in diese Vereinigung hineinzukommen, mussten Elli und Walli so viele Einzelheiten wie möglich aus eben jener Widerstandszeit berichten. Im Grunde sind es nur Stichworte, die Jeanette und ich aus den bereitgestellten Pappkartons herausholen können. Doch immerhin weisen die uns einen Weg. Darum und was sie genau alles unternommen haben, um dem Nationalsozialismus zu widerstehen, geht es also in diesem zweiten Teil unserer Folge zu Elfriede Schneemann und Walli Lehnert. Falls Sie den ersten Teil noch nicht gehört haben, sollten Sie das jetzt schnell nachholen. Herzlich willkommen jedenfalls bei den Potsdamerinnen im Widerstand. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Interessanterweise gehören zu den beiden Nachlässen, wenn man sie denn so nennen darf, auch Arbeiten, die über das Leben der Genossinnen berichten. Sie entstanden in den 70er und 80er Jahren. In der DDR gibt es immer mal wieder Ansätze zu einer feministischen Geschichtsforschung. Meist früh wieder kassiert durch eine Partei, die die Frauenfrage im eigenen Lande ungerührt für gelöst erachtet, weil sie ja auch die Klassenfrage schon erledigt hat. Ganz im Sinne der sozialistischen Erfinder. Individualgeschichtserzählungen sind zudem höchst unerwünscht. Und die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen buchstäblich indiskutabel. Doch Magdalena Pieska aus Potsdam hat trotzdem ihre Abschlussarbeit in der Kreisparteischule Marxismus-Leninismus über Elfriede Schneemann geschrieben. Und zwar im Jahrgang 1977-78. Ein Jahr später widmet Christina Hübener in ihrer Diplomarbeit zur politischen Tätigkeit revolutionärer Arbeiterführer und antifaschistischer Widerstandskämpfer Potsdams, in Klammern biografische Skizzen, Walli Lehnert ein ganzes Kapitel. Ob sie mit ihr gesprochen hat? Eher unwahrscheinlich, denn Walli Lehnert starb schon 1977. In Magdalena Pieskas Arbeit lautet die allem vorangestellte Grundthese:
Die Erforschung, Pflege und Propagierung der revolutionären Tradition der deutschen Arbeiterbewegung ist ein wichtiger Bestandteil der politischen Massenarbeit. Untertitel: Anfertigung einer Biografie über die Arbeiterveteranin Genossin Elfriede Schneemann.
Magdalena Pieska hat die Genossin selbst befragt. Wenn auch der spröde Ton der Arbeit in jedem Schreibmaschinenanschlag verkündet, irgendeiner aus der Partei wird bestimmt jedes Wort hieraus auf eine Goldwaage legen. Kritische Nachfragen finden sich also gar nicht. Individuelle Aussagen fehlen nahezu ganz. Nach den leidenschaftlichen Tagebucheinträgen und den bissigen Briefen einer Hanna von Bredow oder einer Annie von Gottberg ist das hier eine ganz andere Welt. Kaum 3,5 Kilometer voneinander entfernt lebten diese Frauen. Und doch in parallelen Universen. Elfriede Schneemanns Lebenslinie mäandert nicht bei Pieska. Sie ist ein Strich, der geradeaus zur Weltrevolution führt oder in die DDR. Nur einmal fragt Magdalena Pieska ihre Zeitzeugin Elfriede Schneemann, wie sie das eigentlich alles ausgehalten habe, diesen ganzen Kampf, 12 Jahre lang.
Sehr viel Mut, Klugheit, Vertrauen auf die anderen Genossen und ein bisschen Frechheit gehört zur illegalen Arbeit. Heute fragt sich die Genossin Schneemann selbst, wie sie es geschafft hat. Durch ihre Arbeit für die Partei war sie in ihrem Auftreten sicherer und bewusster geworden. Aber sie wusste nie, ob sie noch einmal nach Hause zu ihren Kindern kommt.
Ich habe mir die Unterlagen von Elfriede Schneemann kommen lassen. Und meine Kollegin Jeanette Toussaint flügt neben mir durch die Akten von Wally Lehnert. Jeanette, hast du eigentlich irgendwas dazu gefunden, wie Wally Lehnert überhaupt in den Widerstand hineingekommen, geraten, gerutscht ist?
Na, sie selbst hat es natürlich nicht so erzählt, aber aus ihrem Werdegang geht klar hervor, dass sie natürlich durch ihr Engagement in der kommunistischen Partei, in den verschiedenen Organisationen quasi reingewachsen ist. Also in dem Moment, wo die KPD auf die Illegalität angewiesen war oder überhaupt in die Illegalität gegangen ist, hat sie sich dem natürlich angeschlossen. Das klingt jetzt so heroisch, aber ich glaube, da war ganz klar, die Genossinnen und Genossen um sie, die haben natürlich schon überlegt, was machen wir jetzt und haben Flugblätter gedruckt, auch Hilfsmittel schon gesammelt und Unterstützung für Inhaftierte. Das kannte sie ja auch aus der Roten Hilfe. Also da war es ja kein weiter Weg und sie selbst schreibt ja auch, genauso wie ihre Schwägerin Elfriede Schneemann, dass sie für die in Spanien kämpfenden Genossen gesammelt haben und auch mit den Genossen in ihrem Umfeld, die sie da um Kurt Vogel, also Kurt Vogel selber oder dann eben Alfred Lehnert auch noch weiter kennengelernt hat oder mit denen hat sie zusammen dann auch verschiedene Widerstandsaktivitäten geplant. Die üblichen Sachen wirklich eben Lebensmittel gesammelt oder später Lebensmittelabschnitte, um die Inhaftierten zu versorgen, sie zu unterstützen.
Vielleicht ist es für Elfriede und Wally 1933 ja auch gar kein Entschluss, Widerstand zu leisten, sondern mehr das Weiterlaufen wie auf einer Schiene. Obwohl ringsherum bereits der braune Terror begonnen hat, sind sie bockig, verzweifelt oder tollkühn? Obwohl sie kleine Kinder haben? Oder tun sie es gerade für die?
Die KPD wird verfolgt. Ihre ganzen Organisationen werden natürlich aufgelöst. Immer wieder wird es Durchsuchungen gegeben haben. Sie können nicht mehr den roten Pionier herstellen und gehen quasi in die Illegalität. Also sie selber hat wohl relativ früh schon angefangen, illegal Flugblätter mit zu verteilen in einer Gruppe von Kommunisten. Das Ganze, glaube ich, nimmt Fahrt auf dann auch, als sie Alfred Lehnert kennenlernt, der auch in einer Gruppe Kommunisten illegal aktiv ist.
Wally heißt zu Beginn der 30er Jahre noch Wally Vogel. Im Juli 1929 hat sie einen Sohn bekommen, Charlie. Doch schon 1931, nach knapp 2 Jahren Ehe, lässt sie sich von seinem Vater Kurt wieder scheiden. Der ist der Aktenlage nach ein glühender Kommunist, immer vorne dran. Wovon lebt Wally mit ihrem Sohn nach der Scheidung? Jeanette setzt Puzzlestücke zusammen.
Also Christina Hübner schreibt, 1929 bis 1935 war sie arbeitslos. Es gibt aber noch eine andere Aussage, die sie selber macht. Und da ist es unklar, ob sie vor oder nach 33 meint, eine Arbeit bei K&V in Potsdam, ohne das bisher die Initialen gelöst zu haben, was dahinter steckt. Und später in einer Leinswirnerei in Babelsberg. Ich habe noch gefunden, dass sie zwischen 1931 und 1933 geholfen hat bei der Herstellung und der Verbreitung der KPD-Zeitung Nova Ves, Roter Pionier. Es war wohl eine ganz kleine Zeitung auf Schreibmaschine geschrieben und vervielfältigt an die Genossen in Nova Wes in unterschiedlichen Wohnungen. Also sie taucht mal hier, mal da in den Aussagen auf, wo sie hergestellt wurde, aber unter anderem auch in der Wohnung von damals dann schon Walli Vogel. Keine Ahnung, also irgendwie muss sie sich durchgeschlagen haben, ob ihre Geschwister ihr helfen konnten. Also ihr Bruder war Schuhmacher, zwischendurch auch immer mal inhaftiert. Keine Ahnung, die Mutter wird jetzt auch nicht so viel gehabt haben. Also da gibt's noch Forschungsbedarf, was Walli Lehnert jetzt wirklich gearbeitet hat in dieser Zeit. Sie lernt jedenfalls in der Zeit Alfred Lehnert kennen. Wahrscheinlich auch in dem kommunistischen Umfeld. Und die beiden heiraten im Mai 1936. Alfred Lehnert ist Maler. Der ist auch in Nova Wes geboren, ein Jahr nach Walli. Und war dann als ausgebildeter Maler in Berlin, Hamburg und Breslau unterwegs, auch in Potsdam. Und als er zurückgekehrt ist 1930 nach Potsdam bzw. Nova Wes, trat er dann auch dem Kommunistischen Jugendverband bei und wurde Mitglied der KPD. Ich denke, die beiden werden sich auch in diesem Zusammenhang dann tatsächlich kennengelernt haben. Vielleicht hat er ja in dieser Firma K und V in Potsdam gemalert, wo Walli Vogel damals gearbeitet hat, und so haben sie sich kennengelernt. Vielleicht ist er über sie ja auch in den Kommunistischen Jugendverband Deutschlands reingekommen. Wir wissen es nicht.
Bleiben wir noch mal einen Moment in der Zeit kurz nach der Machtübergabe. In Elfriedes Mappe liegt ein unscheinbares Blatt, ein Schreibmaschinendurchschlag ohne Anrede. Oben rechts steht Babelsberg, den 6.9.1947. In den nüchternen Formblättern davor und dahinter ein sehr seltenes Dokument.
Gegen den Sturmführer der früheren SA in Babelsberg, Paul Böse, mache ich folgende Aussage. Mein Bruder, Walter Lehnert, damals Mitglied der Kommunistischen Partei, ebenfalls auch ich, wurden von dem Genannten mitsamt seinem ganzen Stabe gesucht. Er war bei mir polizeilich gemeldet, hielt sich aber nicht in meiner Wohnung auf. Im Sommer des Jahres 1933 erschien der Böse und traf mich nicht an. Er hinterließ bei den übrigen Hausinsassen, er käme am Abend wieder und drohte mich zu verhaften, falls dann mein Bruder nicht zu erreichen wäre für ihn. Die Leute im Haus waren von seinem Auftreten so verängstigt, dass man mir riet, doch nicht zu Hause zu bleiben, was ich jedoch ablehnte. Nachts um 12:30 Uhr kam dann Böse mit seinem ganzen Stab, der damals aus 2 Lastautos SA bestand. Sie benahmen sich wie die Vandalen. Er selbst drohte mir, die Gurgel durchzubeißen, wenn ich ihm nicht den Aufenthalt meines Bruders nenne, durchsuchten die ganze Wohnung und bedrohten auch meine beiden Kinder im damaligen Alter von 5 und 13 Jahren. Mein Ältester wurde durch die erlittene Aufregung einige Tage krank und konnte nicht die Schule besuchen. Ich selbst wurde bedroht, von ihm verhaftet zu werden, was er nur davon abhängig machte, dass ich meinen Bruder verraten sollte. Um mir keine Schwierigkeiten zu bereiten, stellte sich mein Bruder in der Havelstraße ein, weil er ja seinen damaligen Gegner nicht fürchtete. Er musste aber die bittere Erfahrung machen, einen großen Fehler begangen zu haben, denn er wurde dort unmenschlich geschlagen, sodass einige Tage später Herr Dr. Grave noch einige Kieferbrüche und erhebliche Gesichtsverletzungen feststellte. Mein Bruder Walter Lehnert, Junglehrer, wohnhaft in Drewitz, Straße der Union, kann meine Aussagen ergänzen und bestätigen. Falls nötig, können noch Zeugen benannt werden. Frau Elfriede Schneemann, Babelsberg, Viktoriastraße 65.
Wie macht man das eigentlich? In den Untergrund gehen, so vor aller Augen. Der Stadtteil Nova Wes, der 1933 noch zum Landkreis Teltow gehört, ist klein. Geduckt und lückenlos stehen die ehemaligen Weberhäuschen nebeneinander. Dazwischen ragen ein paar Mehrfamilienhäuser in die Luft, heute malerisch, damals alles eher armselig. Wie das in den Gegenden ebenso ist, wo viele Arbeiterfamilien wohnen. Viele Köpfe, wenig Geld, großer Hunger. Man sitzt einander fast auf dem Schoß, vor allem wenn man arbeitslos ist, ob man will oder nicht, und man kennt sich. mit Macht, drängen die Nationalsozialisten gleich im Frühjahr 1933 in die Lücken, die sie geschlagen haben. Die verhassten Sozialisten, seien sie von der SPD oder der KPD, sind nun endlich weg vom Fenster. Aus der Stadtverordnetenversammlung, aus den Ämtern, aus den Betrieben. Wer nicht untergetaucht ist, wird vom Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums aus seiner Stellung herauskatapultiert. Und natürlich die als jüdisch erachteten Mitbürgerinnen und Mitbürger auch. Zur Erinnerung, auch der Bürgermeister Walter Rosenthal muss gleich 1933 gehen, weil sich sein Name jüdisch anhört. Die Arisierung des Großbetriebes Uhrenstein und Koppel folgt später. Und weil so schön viele Arbeitsplätze frei werden und die Arbeitslosigkeit so groß ist, wird das ehemals rote Novaves quasi über Nacht zum braunen Novaves. In Potsdam, wo sich die vielen Konservativen erstmal ganz gut mit den Rechtsaußenparteien arrangieren können, ist die Lage politisch viel stabiler. Nun gibt es reichsweit einen Run auf die neue Siegerpartei, die NSDAP. So viele wollen eintreten, dass die Partei einen Aufnahmestopp für neue Mitglieder verhängt. Die sogenannten Märzgefallenen, die jetzt mit den Kämpfern der frühen Tage an die Fleischtöpfe der Partei wollen, mag Hitler nicht mit am Tisch haben, wenn es um die Verteilung der einträglichen Posten und Pöstchen geht. Sie dürfen in die Unterorganisationen wie Deutsche Arbeitsfront, SA und SS eintreten, aber nicht in die NSDAP selbst. Bei der Reichstagswahl am 5. März 1933 erreicht die SPD noch knapp 28% der Stimmen, die KPD 22% und die NSDAP 33%. Die DNVP und DVP knapp 12%. Die Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung in Novaves knapp eine Woche später bringen nahezu ein identisches Ergebnis. In beiden Fällen kassiert die NSDAP die Sitze der KPD und die Diktatur nimmt ihren Lauf. Die Hetzjagd auf Kommunisten findet öffentlich statt. Wer nicht daneben steht, der kann es sich im Rundfunk anhören. Denn man kann ja nun Reportagen darüber machen. Ein Reporter war bei der Polizeiaktion im Berliner Scheunenviertel vom 4. April 1933 dabei.
Das Mikrofon der Funkstunde Berlin steht jetzt in den frühen Morgenstunden des 5. April in der übel beleumdetsten Gegend Berlin. Und zwar in der Gegend, die einst die Hochburg des deutschen Bolschewismus war. In der Münz- und Grenadierstraße und in der Schendelgasse, dicht am Bülowplatz. Gerade ist eine größere polizeiliche Aktion eingeleitet. Herr Kriminalkommissar Fähnrich, der Leiter dieser Aktion, wird uns jetzt über Zweck und Ziel dieser politischen, polizeilichen Aktion einiges sagen. Bitte, Herr Kommissar.
Es wird systematisch in verschiedenen Stadtgegenden, mal im Osten, mal im Westen, ohne ein bestimmtes System, jedenfalls ohne ein erkennbares System, ein Straßenzug durchsucht. Vom Keller bis zum Boden, Wohnung für Wohnung. Es wird gesucht nach Waffen, illegalem Druckschriftenmaterial, nach Vervielfältigungsapparaten, nach Druckmaschinen, nach Motorrädern, Kraftwagen und Ähnlichem. Die Durchsuchungen haben häufig auch noch Nebenerfolge. Es wird zum Beispiel darauf Obacht gegeben, ob sich unter den Personen, die angetroffen werden, politisch gesuchte Personen befinden. Aber bisher haben wir neben den politisch gesuchten Personen in den meisten Fällen auch Personen gefunden, die entweder für das Fremdenamt eingeliefert wurden oder für die Abteilung K. Es sind häufig Personen darunter, die vollkommen ohne Ausweise sich in der Gegend herumtreiben, die wohnungslos sind, bei denen auch Diebesgut gefunden wird und Ähnliches.
Dem einen sind 10, auf dem anderen nochmal, eben 10, 15 politische Gefangene.
Die Bilanz ist erschütternd. In den Jahren 1933 und 34 werden reichsweit 60.000 Kommunisten und wahrscheinlich auch Kommunistinnen verhaftet. 2.000 von ihnen ermordet. 1935 gibt es weitere 15.000 Festnahmen. Zwischen 33 und 35 werden fast 3.000 Prozesse gegen mindestens 18.243 Kommunisten geführt. Von den 300.000 KPD-Mitgliedern im Jahr 1932 sind 150.000 mehr oder weniger lange bei den Nationalsozialisten in Haft. Knapp 50 Leute bilden dann den harten Kern des kommunistischen Widerstandes diesseits und jenseits der Langen Brücke, schätzt der Historiker Dr. Werner Bethge, der 1988 darüber schreibt. Und ein bisschen vorbereitet sind die Genossinnen und Genossen, weil etliche Parteiorganisationen auch in den 20er Jahren immer mal wieder verboten wurden. Der Rotfrontkämpferbund, der RFB, etwa ist immer militanter geworden seit seiner Gründung 1924. Und unter dem Eindruck des Berliner Blutmai, bei dem 1929 auf dessen Straßen 33 Zivilisten starben, wird auch der RFB verboten. Laut Republikschutzgesetz. Vielleicht entschließt sich Walli schon zu jener Zeit zum Widerstand. Uwe Klett jedenfalls vom Geschichtsverein Rotes Novaves in Babelsberg berichtet, dass sie sich damals schon an die Seite der Genossen stellt. Und zwar nicht nur symbolisch.
Obwohl das viel weniger waren da in Potsdam, war der Führer des RFB ein sehr gebildeter. Der kam eigentlich aus einem bürgerlichen Haushalt und war sehr Kunst interessiert und der hatte die Idee, Mensch, wenn wir da mal in Potsdam aufmarschieren, fällt ja ganz Potsdam in Ohnmacht, wenn da ein Rotfrontkämpferbund aufmarschiert, aber für jede Demonstration damals wie heute, man braucht eine schöne Fahne, die muss auch nach was aussehen, dafür hatte aber keiner Geld. Und der Chef vom RFB, der junge Mann, kam auf die Idee, der hatte einen Kumpel, der in der Druckerei arbeitete. Da haben die erstmal schöne Entwürfe gemacht und dann haben sie teures Fahnentuch ja gebraucht, Seidentuch, rotes. Man kam auf die super Idee, wir würden sagen, Solidaritätsmarken rauszugehen, die man drucken ließ in einer Potsdamer Druckerei und die dann verkaufte und mit den Einnahmen, ist ja eine sehr geschäftliche Idee, diese Seidentucheln. Jetzt hatte man ein Tuch, aber da stand ja eine Struff. Aber man kam hier, wir sticken was rauf. Arbeiter Faust mit dem Slogan, wie gesagt, kann man sich ja noch angucken. Wer konnte denn sticken? Die in der Textilindustrie in Novaves gearbeitet haben. Unter anderem Walli Lehnert. Die haben das ja alle gelernt. Deswegen hat man gleich bei den Kumpels in Novaves, wenn eine Frau nachgefragt, sagt, man könnte nicht die Fahne sticken. Das haben Novaveser Frauen gemacht. Das ist sozusagen die einzige Fahne, die wir kennen, oder das einzige große Textilstück, was überlebt hat, was Textilarbeiterinnen aus Novaves privat gestickt haben. Dann haben die Fahne gekriegt, und das muss ja ein tolles Ding, so eine Fahne haben die nicht mehr in Berlin gehabt wahrscheinlich. Dann sind die dahin und dann wurde der RFB verboten. Der war so clever, die Fahne sofort zu verstecken. Die politische Polizei kam ja auch gleich, hat alles durchgesucht. Da gibt's auch Belege, die haben die nicht gefunden. Und dann hat der eine gute Idee, hat er gesagt, wo versteckt? Wenn ich die hier in Potsdam verstecke, weiß jetzt so und so jeder, dass ich sie habe. Also, dann hat er wohl die Novaveser gefahren und gesagt, die Walli Lehnert, die ist da, ja, die kennt jeder, die war aber nicht stattverordnet, die kümmert sich drum. Sie näht diese Fahne in ein Kopfkissen ein für ihr Sofa. Und ihr erstgeborener Sohn war nicht weit zur Nute. Also fuhren die gerne mit so einem Apple-Kran die Nute hoch und runter. Also greift sich Charlie Vogel, so berichtet sie nach 45, das Kissen von Mutter vom Sofa, die ist gerade nicht da, in das Boot drin, da kann man doch besser sitzen, um dann zu rudern. Mutter kommt nach Hause, guckt auf das Sofa, das Kissen ist weg. Nur sie wusste, was drin ist. Die kriegt natürlich fast einen Herzinfarkt. Wenn da einer das Kissen gefunden hätte oder so. Sohnemann kommt nach Hause, ohne Kissen. Sie war neu, das ist noch im Kahn. Der Junge wusste ja nichts. Sie konnte dem Jungen ja auch nichts erzählen, weil Kinder hätten ja was sagen können. Also die sprintet dahin, holt das Kissen. Und so hat diese Fahne, ähnlich einen anderen Umstand, die SPD-Fahne in Nova, überlebt. Sonst hätten wir die gar nicht. Hätte die Gestapo bei einer Hausdurchsuchung die gefunden, wäre das auch Hochverrat gewesen.
Auch Elfriede macht offenbar bruchlos weiter. Es erweist sich nun als Vorteil, dass nur sie in die KPD eingetreten ist, nicht aber ihr Mann. Weiterhin sammelt die junge Mutter 1933 Geld von den Genossen für die Rote Hilfe. Denn natürlich ist jetzt Unterstützung nötiger denn je. Für die Familien der Verhafteten, die nun kein Einkommen mehr haben. Und für die Verhafteten selbst, denen ja die Rote Hilfe die Verteidiger besorgt und bezahlt. Gut möglich, dass die Rote Hilfe sich auch an der Erstattung der Prozesskosten beteiligt. Denn wenn die angeklagten Kommunisten für schuldig befunden werden, dann müssen sie ja selbst für die Kosten des Verfahrens aufkommen. Auch Elfriedes eigene Familie wird später von dieser Unterstützung profitieren. Magdalena Pieska schreibt in ihrer Arbeit:
Bei ihrer Kassierung der Roten Hilfe kam Genossin Schneemann auch nach 1933 mit KPD-Mitgliedern zusammen, sodass sie ihre Funktion als Agitatorin unauffällig weiter ausführen konnte. Die illegale Arbeit war den Genossen bekannt, aber sie konnte sich auf die Verschwiegenheit aller Genossen verlassen. Nur musste die illegale Parteiarbeit noch vorsichtiger betrieben werden. Die Betreuungsarbeit der inhaftierten Genossen und deren Angehörigen lag ihr sehr am Herzen. Sie besaß den Mut, Genossen Vogel mit gefälschter Besuchserlaubnis im Gefängnis zu besuchen. Die Devise der Genossin Schneemann war: nie auffallen oder im Mittelpunkt stehen, aber im Stillen und mit ganzer Kraft die ihr gestellten Aufgaben der Partei weiterführen.
Aber die Genossen haben keine Erfahrung mit der illegalen Arbeit. Ihre Anführer sind im KZ. Die Funktionäre der zweiten Reihe müssen nun nachrücken. Das tun sie in Nova Wes und in Potsdam. Dort gehört zu ihnen Richard Schneemann. Und zwar gleich nachdem er aus der Schutzhaft entlassen worden war. So schildert es der Historiker Dr. Werner Bethke. Noch im Frühsommer 1933 schreitet Schneemann zur Tat. Zwei Gruppen entstehen in Potsdam. Eine in der Innenstadt und eine im Westen und Nordwesten. Heute Potsdam-West. Außenstadt, so heißt es später in den Gerichtsunterlagen. Und zu der Außenstadtgruppe gehört Richard Schneemann. Die Ziele der Gruppen sind Erhalt der zerschlagenen Partei, Sammlung der Mitglieder, Kampf gegen die Diktatur, Fluchthilfe für besonders gefährdete Genossen und Genossinnen, Unterstützung der Angehörigen von Verhafteten und Herstellung und Verteilung von Flugblättern. Schneemanns Gruppe gelingt es, das sozialdemokratische Ehepaar Wilhelm und Mia Wahle einzubeziehen. Wilhelm Wahle war bis vor kurzem noch Stadtverordneter der SPD in Potsdam. Sein Parteigenosse ist der Journalist Georg Spiegel. Er gehört zu den Köpfen des SPD-Widerstandes in Potsdam und ist enger Mitarbeiter des Ehepaars Bauer beim Potsdamer Volksblatt. Spiegel hält zwar den Kontakt zur SPD in Nova Wes, doch die Einheitsfront ist erstmal vom Tisch, nachdem die linksradikalen KPD-Gruppen sie gerade erst vergeigt haben, wie der Historiker Bethke anmerkt. Ab 1934 jedoch ist Spiegel in Kontakt mit der Gruppe um den Gewerkschafter Wilhelm Leuschner, der später im Zuge des 20. Juli 1944 entdeckt und hingerichtet wird. Die Kommunisten erhalten für ihren Widerstand stramme Weisungen von ihren Bezirksleitungen. Die Instruktionen kommen in Blitzversammlungen, quasi vor dem Werkstor im Wald in Lauben. Sie bilden Dreier- und Fünfergruppen, verteilen Flugblätter, selbstgemachte oder solche, die sie aus Berlin erhalten. Aber Abziehapparate und Papier sind rar. Die KPD-Zeitschrift Die Rote Fahne kursiert. Es gibt aber auch Tarnschriften. Eine heißt Des Knaben Wunderhorn. Das sind meist geklammerte Heftchen mit einem unauffälligen Einband und darin finden sich die neuesten Bulletins aus den Federn der kommunistischen Spin-Doktoren. Meistens aus Moskau, darunter zahlreiche deutsche Immigranten. Denn dorthin haben sich auch die höchst gefährdeten Genossen Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck und Herbert Wehner gerettet. Jeder Verteiler und jede Verteilerin kennt wohl nur den nächsten Abnehmer, aber niemals die ganze Gruppe. Die beiden Novaweser-Kommunistinnen Erna Schuster und Else Gräning-Guggenberger schaffen mit der Bahn Material von der Bezirksleitung in Berlin heran. Als Frauen werden sie von den Nationalsozialisten als politischer Gegner meist gar nicht wahrgenommen. Die so importierten Flugblätter landen in Briefkästen an Zäunen und Hauswänden, werden in den Fabriken ausgelegt, auf Schränken und Toiletten. Selbst den SA-Mitgliedern pappt man nachts gummierte Aufkleber an die Tür. SA-Mann, schläfst du noch? Steht darauf. In rein aufklärerischer Absicht, betont der DDR-Historiker Bittge. Doch mit klammheimlicher Freude, darf man vermuten. Schneemann und sein Genosse Otto Köbe versenden in Potsdam sogar Aufrufe an SA-Männer. Selbst in den großflächig entstehenden Heeresneubauten werden sie gefunden. Die Gestapo ist darüber fuchsteufelswild. Doch was sich heute wie eine Verzweiflungstat ausnimmt oder eine Provokation, das mag damals durchaus seine Berechtigung gehabt haben. Denn nicht wenige der neuen SA-Mitglieder stehen bis 1932 ja auch dem linken Sozialismus nahe. Der Richtungsstreit wird erst im Juni durch die Nacht der langen Messer im Zuge des sogenannten Röhmputsches entschieden. Und zwar gegen die Linkssozialisten der NSDAP. Auch in Neubabelsberg wird es prominente Opfer geben. Unter ihnen einer der letzten Reichskanzler, der General Kurt von Schleicher und seine Frau. So stark sei der Widerstand der kommunistischen Genossen, betont Bethke, dass die Novaweser Polizei Unterstützung herbeiruft, und zwar aus Berlin. Der berüchtigte Majkowski-SA-Sturm nimmt Quartier in der Havelstraße 4, heute die Lotte-Pulewka-Straße, um der Lage Herr zu werden. Der Verfolgungsdruck wächst. Am 8. Juni 1933 fällt den Verfolgern der aus Novaves stammende Kommunist Walter Klausch in die Hände. Ein drahtiger, gut aussehender junger Mann mit lockigem Haar und klugem Blick. So zeigt es eine Porträtaufnahme. Er wird beschuldigt, Flugblätter verteilt zu haben. Hat er bestimmt auch. Und 8 Tage später totgeschlagen im KZ Oranienburg. Seine Beerdigung in Novaves gerät zur Massenkundgebung. Allen ist klar, dass Widerstand Konsequenzen hat. Elfriede und Walli scheinen jedoch zu allem entschlossen. Und sie drehen ihr eigenes Ding. Selbst mit ihrem Mann redet Elfriede nicht über die Einzelheiten ihrer illegalen Arbeit. Weiß er wirklich nicht, dass seine Frau in Brandenburg den Genossen Vogel besucht, wie der nach dem Krieg in seiner Widerstandsbestätigung für Elfriede schreiben wird? Als Kurt Vogel, Wallis Ex-Mann und der Vater von Charlie, 1935 aus dem KZ Lichtenburg entlassen wird, kümmert sich Ellis Mann, Wilhelm Seifert, um den Kranken. Und während Wilhelm als Kellner abends arbeitet, öffnet Elfriede die gemeinsame Wohnung für konspirative Treffen. Während die Kinder in ihren Bettchen liegen, planen sie, den Genossen Kurt Vogel und Paul Kühne, den roten Taxifahrer, zur Flucht zu verhelfen. Die beiden wollen über die GSSR nach Spanien reisen, um in die internationalen Brigaden einzutreten. Der erste Versuch geht schief, aber der zweite gelingt. Wie genau, ist nicht überliefert. Der spanische Bürgerkrieg entbrennt im Februar 1936 im Anschluss an die Parlamentswahl. Dabei haben sich erstmals demokratische Kräfte durchgesetzt und gegen diese Kräfte putscht General Francisco Franco mit Hilfe der spanischen Oberschicht, denn die sieht zu Recht ihre Privilegien bedroht. Ein Großteil der spanischen Armee läuft zu den Putschisten über. Beide Seiten bitten im Ausland um Unterstützung. Die Republikaner wenden sich an Großbritannien und Frankreich. Die sympathisieren zwar mit ihnen, doch halten sich an das Nicht-Einmischungsprinzip. Der Putschist Franco trifft bei den Faschisten in Italien und Deutschland auf offene Ohren. Die Achsenmächte erkennen nämlich in ihm nicht nur einen potenziellen Bundesgenossen, sondern im auflodernden Bürgerkrieg auch ein grandioses Testfeld für ihre neue Waffentechnik, inklusive der neuen Fliegerstaffeln. Legendär wird die deutsche Legion Condor, die sich mit ihrem Angriff auf Guernica in das Gedächtnis der Kriegsverbrechen gebombt hat. Und man erprobt, wie die Weltgemeinschaft auf eklatante Regelverstöße reagiert. Ergebnis: Waffentechnik läuft und niemand hält die Kriegsparteien auf. Allerdings erhalten die Republikaner Unterstützung durch die sogenannten internationalen Brigaden. Irreguläre militärische Verbände, zusammengesetzt aus Freiwilligen. Männer wie Frauen, darunter Kommunisten, Sozialisten, Demokraten und viele deutsche Emigranten. Es gibt sogar ein Thälmann-Bataillon für die deutschen Teilnehmer. Über deren Arbeit berichten Emigrantinnen und Emigranten, deren Namen man heute noch kennt. Erika Mann, Martha Gellhorn, Robert Capa, Ernest Hemingway, Erich Mielke und Willy Brandt. Insgesamt sind es wohl mehr als 35.000 Freiwillige aus aller Welt, darunter 5.000 Deutsche, vorwiegend Männer. Für deren Bewaffnung und Versorgung sammelt Elfriede Seifert Geld. Und dorthin will Kurt Vogel. Er kämpft dort auch, gemeinsam mit seinen Genossen Paul Kühn, Walter Junker und anderen Babelsbergern. Bis zum Schluss, im Frühling 1939. Bis zu 800.000 Menschen starben in diesem Krieg, mehr als die Hälfte Zivilisten. Es folgt die Franco-Diktatur bis 1977. Kurt entkommt nach Frankreich, wird aber nach dem Überfall der Deutschen dort von den Franzosen erst interniert als feindlicher Ausländer und dann von Vichy-Frankreich ausgeliefert an Deutschland. Bis zum Kriegsende wird er in Buchenwald bleiben. In Elfriedes VVN-Akten finden sich jede Menge Persilscheine, darunter auch einer von Kurt Vogel.
Kurt Vogel, Dresden, auf dem Meisenberg 1, den 2. Februar 1953. Bestätigung: Ich bestätige hierdurch an Eidesstatt, dass mich die genannte Elli Schneemann in der Zeit meiner Inhaftierung von 1933 bis 1935 sowie von 1941 bis 1945 betreute und versorgte. Nachdem ich im Oktober 1935 erstmalig aus dem Konzentrationslager Lichtenburg entlassen wurde, unterstützte sie mich materiell und wirtschaftlich. Als ich ab 1941 im Zuchthaus Brandenburg einsaß, besuchte sie mich mehrfach, mit Hilfe eines Besucherscheines, der für meine Mutter oder meine Schwester bestimmt war, und setzte sich dadurch einer erheblichen Gefahr aus. Insofern auch, als ihr Bruder Alfred Lehnert in meiner Strafsache verwickelt war und als Tatgenosse bekannt war. Ihre Unterstützung setzte sie mir gegenüber weiterhin fort, als ich in das KZ Buchenwald überführt wurde. Ich erhielt von ihr Pakete und Esswaren sowie auch Geldbeträge. Im Jahre 1943 erkrankte ich im Lager Buchenwald an einer schweren Lungenentzündung und wurde von dem tschechischen Arzt Dr. Matuschek, der als Häftling im Krankenrevier seinen Beruf ausübte, behandelt. Die schwere Krankheit habe ich insbesondere deswegen überwinden können, weil mir die genannte Schneemann Obst, warme Wäschestücke und Geld zukommen ließ. Ich kann weiterhin bestätigen, dass sich die genannte Elli Schneemann vor sowie während der Nazi-Herrschaft für unsere Sache persönlich einsetzte und sich dadurch einer eventuellen Verfolgung durch die Nazi-Behörden aussetzte.
Sein Freund Paul Kühn muss ins berüchtigte Strafbataillon 999, wo er stirbt. In Potsdam und Nowa Ves zeigt der Verfolgungsdruck Wirkung. Ein Überläufer der Kommunisten verrät Waffenlager und Genossen. In Nowa Ves soll unterdessen die zentralistische Parteienstruktur wieder aufgebaut werden. Dazu will die Bezirksleitung die jeweils zwei Gruppen in Potsdam und Nowa Ves zusammenlegen lassen. Politischer Leiter wird in Nowa Ves Alfred Lehnert und in Potsdam Richard Schneemann. Beide standen bislang in der zweiten Reihe. Zu den Potsdamer Hauptquartieren fürs Konspirative gehört die Laube von Otto Köbe in der Kolonie Unverzagt in Potsdam-West. Die Gruppen sollen bei diesem Treffen laut Partei klare politisch-ideologische Orientierung erhalten. Alle 4 Wochen geht es um Lehren aus der illegalen Arbeit, Instruktionen, Informationen und um alles, was man braucht, um Argumentationshilfen zu liefern im Kampf gegen den Faschismus. Die sollen die Genossinnen und Genossen vor allem aus den Parteischriften gewinnen. Sie finanzieren sich wie traditionelle Lesezirkel. Die Lesegebühr für die Rote Fahne beträgt etwa 20 Pfennig pro Person und die für das Knabenwunderhorn 30 Pfennig. Sie alle gilt es auch zu verteilen und abzurechnen. Das geht jedoch nur an besonders belebten Orten oder in Geschäften. Die ausfindig zu machen, das gelingt dem Fensterputzer Willi Kretke, der seine Kunden auf diese Möglichkeiten hin abklopft. Er findet in Potsdam die jüdische Geschäftsführerin der Schuhfiliale Bottina in der heutigen Friedrich-Ebert-Straße 16 und ihre Nachbarin, die Wäschefiliale Etam, das Zigarrengeschäft Löser und Wolf am heutigen Platz der Einheit und in Nowa Ves die Drogerie für Haushaltswaren von Gerhard Opitz in der heutigen Rudolf-Breitscheid-Straße. Außerdem fordert die Partei von ihren Zellen, in ihren Betrieben Widerstandsgruppen zu gründen. Dem steht bis 1934 die allgemein hohe Arbeitslosigkeit gegenüber. Doch ab 35 herrscht wieder Vollbeschäftigung. Auch bei Ohrenstein und Koppel, wo man neben den Lokomotiven nun auch Bagger, Motoren und Dampfwalzen baut und mit Beginn des Krieges die Produktpalette um Feldhaubitzen, Granaten und Teile für Panzerabwehrkanonen erweitert. Babelsberg wird zu einem wichtigen Standort der Rüstungsindustrie. Die deutschen Waffen- und Munitionsfabriken, eine der wichtigsten im Deutschen Reich, fertigt Kleinwaffen, Munition und weiteres militärisches Gerät. Die Arado-Flugzeugwerke entwickeln Schul- und Aufklärungsflugzeuge. Und alle brauchen Zuliefererbetriebe. In Nowa Ves brummt und summt es vor Betriebsamkeit. Schon 1936 ist der Fachkräftemangel so groß, dass sogar wieder Kommunisten eingestellt werden, die dann dort eine weitere Zelle bilden. Laut Brüsseler Parteibeschluss bemühen sich die Kommunisten nun auch um eine Einheitsfront mit der SPD. Was der Gestapo nicht entgeht. Natürlich nicht. Es gibt nämlich mindestens einen Maulwurf bei der KPD, der die Gestapo auf dem Laufenden hält. Jedenfalls gibt es im Herbst 1937 eine Massenverhaftung. Walter Lehnert arbeitet damals in den Arado-Flugzeugwerken. Auch dort soll eine kommunistische Zelle aufgebaut werden. Doch es läuft nicht richtig. Vielleicht, weil nun zu viele Menschen dort arbeiten, denen es dank Vollbeschäftigung endlich einmal besser geht. Vielleicht sogar gut. Vielleicht kommen auch zu viele von außerhalb. Tausende profitieren von dem Aufschwung durch die Rüstungsindustrie. Historiker Bethke schreibt in seinem Buch »Helle Sterne in dunkler Nacht« über den Verrat. Der mutige und selbstlose illegale Widerstand der Kommunisten und anderer Antifaschisten in Potsdam, Nowa Ves und Umgebung wurde durch umfangreiche Gestapo-Aktionen im Herbst 37 jäh unterbrochen. Obgleich ein von der Potsdamer Organisation in die Gestapo geschleuster Kommunist viele der illegalen Kämpfer vor der Aktion warnen konnte, gelang es den Nazischargen in den Monaten Oktober, November und Dezember 95 Antifaschisten festzunehmen, von denen 44 der Nazi-Justiz übergeben wurden. Wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilte sie die Nazi-Justiz in ihrer Mehrzahl zu hohen Gefängnis- und Zuchthausstrafen. Nur die Zellen, die nicht zentral aus Berlin geführt werden, kommen davon. Die eine ist bei Uhrenstein und Koppel. Die andere in Karl Försters Staudenzuchtbetrieb, nämlich im angeschlossenen Gartenplanungsbüro von Hertha Hammerbacher und Hermann Matan. Wer der Spitzel ist, der in die Gestapo eindringt, das sagt Bethge nicht. Vielleicht weiß er das auch nicht. Aber wer der Spitzel auf Seiten der Kommunisten ist, das zeigen eindeutig die Unterlagen aus den Strafverfahren gegen Otto Köbe und Richard Schneemann aus dem Frühjahr 1938. Möglich wäre es demnach sogar, dass Köbe als Doppelagent auftritt. Köbe hat seit 1934 unermüdlich versucht, die illegale Arbeit der KPD wiederzubeleben. Nach dem ersten Schlag gegen die Genossen 1933. Er steht in engen Verbindungen mit der Bezirksleitung in Berlin einerseits und den Zellen andererseits. Doch spätestens seit 36 ist er eben auch Zuträger der Gestapo. Statt etwa den Stiefbruder des Berliner KPD-Bezirksleiters Schirmeister zu verstecken, verrät er dessen Ankunftszug an die Gestapo. Und die nimmt den Bruder fest. Zum Schein auch Köbe, aber der kommt bald darauf wieder frei. Die Potsdamer Genossen riechen den Braten. Sie wollen Köbe daraufhin in die Tschechoslowakei locken. Vergeblich. Ein Menschenleben gilt nicht viel in jenen Jahren, auch bei den Kommunisten. Köbes Sorge ist also sehr berechtigt. Zumal Richard Schneemann schon in einem früheren Verfahren wegen eines sogenannten Fememordes vor Gericht stand, an einem KPD-Genossen. Man kann ihm das jedoch nicht nachweisen und glaubt dem Veteranen des Ersten Weltkrieges notgedrungen, es habe sich aus seiner Waffe versehentlich ein Schuss gelöst. Auf 30 Seiten legt der zweite Senat des Volksgerichtshofes 1938 dar, wie der ungelernte Arbeiter Otto Köbe und der kriegsbeschädigte Zimmermann Richard Schneemann Vorbereitungen zum Hochverrat getroffen haben. Haarklein suchen die Ermittler die Abläufe zusammen, ordnen, prüfen, decken Lügen auf. Man liest nicht heraus, wie sie zu den Aussagen gekommen sind, die die beiden Angeklagten ablegen. Aber man weiß aus Nachkriegsaussagen, dass Folter ein gängiges Mittel war. Doch es bewahrheitet sich, was in allen Systemen gilt. Man liebt den Verrat, doch nicht den Verräter. In der Urteilsbegründung heißt es:
Köbe, der übrigens ein gutes Einkommen hatte und keinerlei Not litt, hat bei seinem Vorgehen, wenn der Erfolg auch nur gering war, große Einsatzbereitschaft sowie nicht unerhebliche Energie gezeigt. Sein Verhalten in der Hauptverhandlung lässt jede Spur von Einsicht und Reue vermissen. Strafmildernd konnte nur berücksichtigt werden, dass Köbe, wenn auch an seiner Zurechnungsfähigkeit keinerlei Zweifel bestehen, offensichtlich nur über geringe Intelligenz verfügt.
11 Jahre Zuchthaus. Richard Schneemann kommt weitaus besser davon. Wörtlich heißt es in der Urteilsbegründung:
Er hat bei dem geplanten Neuaufbau der Potsdamer illegalen Organisation mitgewirkt, hat dabei das Amt eines Funktionärs übernommen, sich um die Herstellung von Verbindungen nach Werder und Belitz bemüht und war schließlich in größerem Umfang auch an der Druckschriftenverteilung beteiligt. Auch bei ihm war strafverschärfend zu berücksichtigen, sein hartnäckiges Leugnen und dass er sich die Verhängung der Schutzhaft nicht hat als Warnung dienen lassen. Ganz besonders hat der Senat aber zu Ungunsten dieses Angeklagten in Betracht gezogen, dass er sich in den letzten Jahren vor seiner Festnahme in ungewöhnlich guten wirtschaftlichen Verhältnissen befunden hat. Wenn ein so gestellter Mann trotzdem gegen den Staat, dem er dies zu verdanken hatte, arbeitete, so deutet das auf eine unverbesserliche kommunistische Gesinnung, auf fanatischen Willen und große Einsatzbereitschaft hin.
Macht 7 Jahre, nicht 7,5 übrigens, wie Schneemann später in seinen VVN-Akten angeben wird. Wilhelm Wahle, der Einheitsfrontmann der SPD, ist den Ermittlern ebenfalls ins Netz gegangen. Auch er wird angeklagt wegen Vorbereitung zum Hochverrat. Wahle ist kaufmännischer Korrespondent in Berlin, bis 33 SPD-Stadtverordneter in Potsdam und in der Laubenkolonie Unverzagt Köbes Nachbar. Bethke schreibt über Wahle und seine Frau Mia, sie hätten geholfen, bedrohte Genossen in die Tschechoslowakei zu bringen. Im Urteil des 2. Strafsenats steht, er habe mit Köbe Reisen dorthin unternommen und den Frauen hätten sie erzählt, sie seien gemeinsam auf einer Harzreise. Wussten die Genossen, dass Wahle seit 36 auch förderndes Mitglied der SS ist? 1 Jahr Haft. Auch Alfred Lehnert ist mit hochgegangen. Wallis Mann, Elfriedes Bruder. Die Anklage, Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens unter erschwerenden Umständen.
Was das Strafmaß für Alfred Lehnert anbetrifft, so war auf der einen Seite zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Angeklagten nicht um einen fanatischen Kommunisten handelt, dem die für einen leitenden Mann erforderliche Werbekraft schon wegen seiner einseitigen Taubheit fehlt. Auch hat er je länger, je mehr den Glauben an den Sieg des Kommunismus verloren und wäre wahrscheinlich auch ohne seine Verhaftung von der Idee des Kommunismus ganz abgekommen. Andererseits hatte er sein sicheres Brot, also keinen Grund zur Unzufriedenheit mit dem Umschwung nach der nationalsozialistischen Machtübernahme. Trotzdem hat er den wichtigen Posten eines politischen Leiters im Neuaufbau einer illegalen örtlichen Organisation übernommen.
Macht 3 Jahre und 6 Monate Haft. Alfred hat bereits im ersten Verhör umfassend ausgepackt, wenn auch später widerrufen. Und das Unglaubliche geschieht. Der Richter lässt die Protokollstreichung zu. Lehnert habe in der ersten Erregung gesprochen. Gab es einen Deal? Auch die hochschwangere Walli berichtet von der Gestapo-Vernehmung nichts Besonderes. Ist sie Teil des Deals? Hat Alfred ausgepackt, um Frau und Kinder zu schützen? Jeanette blättert nochmal nach.
Er wird im Oktober 1937 verhaftet und sie bringt am 27. November 1937 ihren Sohn Michael zur Welt. In der Zeit aber wird sie wohl auch von der Gestapo verhört, natürlich, ob sie Mitwisserin ist, was ihren Mann betrifft und die Gruppe, mit der er hochgenommen wurde. Walli Lehnert schreibt nur, dass sie eben zu dem Zeitpunkt, als ihr Mann verhaftet wurde, hochschwanger war im 8. Monat und selbst von der Gestapo verhört wurde. Aber sie schreibt nicht, dass sie irgendwie misshandelt, geschlagen wurde, dass ihr gedroht wurde, dass sie das Kind verlieren würde. Ich kann jetzt nur mutmaßen, dass es anderen anders gegangen ist. Aber ich weiß es nicht.
Jedenfalls ist es jetzt, wo die Männer fast alle sitzen, an den Frauen den Widerstand aufrechtzuerhalten. Und das tun sie. Sie besuchen die Männer im Gefängnis. Lebensmittel, Seife, Küssen und Händereichen sind aber nicht gestattet. Halten Kontakt untereinander, sorgen für ihre Kinder und überleben.
Walli Lehnert versucht sich dann irgendwie durchzuschlagen. Da sind wir nochmal bei der Arbeit. Also nimmt Reinigungsarbeiten an, um die beiden Söhne jetzt irgendwie zu ernähren und beginnt eigentlich mit der Sammlung von Lebensmitteln und anderen Spenden für Verhaftete. Also zum einen für Spanienkämpfer, ja auch schon vorher, und dann nach der Verhaftung auch sammelt sie Lebensmittel zusammen mit ihrer Schwägerin auch für ihren Ex-Mann Kurt Vogel, der 1941 im Zuchthaus Brandenburg ist und ins KZ Buchenwald überstellt wird. An Franz Guggenberger, auch jemand aus dem kommunistischen Umfeld, also hat sie sehr viel mit zu tun.
Unterdessen gehen die Kriegsvorbereitungen unaufhaltsam voran. In Babelsberg entstehen Panzerteile, Munition, Waffen, Propaganda. Niemandem kann entgehen, was da kommen soll. Nicht in der Laube der Kolonie Naturfreunde in der Bahnhofstraße 53, wo Walli wohnt, in der Nähe vom Bahnhof Drewitz, und nicht ihrer Schwägerin Elfriede Seifert in der Großbärenstraße 126. Doch Ende August 39 stellt sich heraus, der erste Gegner Deutschlands ist nicht die Sowjetunion. Am 26. August 39 unterzeichnet der deutsche Außenminister Joachim Ribbentrop in Moskau mit seinem Amtskollegen Vaclav Molotow einen ganz besonderen Deal, den deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt, den Hitler am 1.9.39 selbst noch einmal im Rundfunk, erklärt. Kaum zu ermessen ist die Menge an Kreide, die für diese Worte nötig waren.
Wir wissen, dass Russland und Deutschland von zwei verschiedenen Doktrinen regiert werden. Deutschland hat nicht die Absicht, seine Doktrin zu exportieren. Im Augenblick, in dem Sowjetrussland seine Doktrin nicht nach Deutschland zu exportieren gedenkt, im selben Augenblick sehe ich keine Veranlassung mehr, dass wir auch nur einmal gegeneinander Stellung nehmen sollen. Jeder Kampf unserer Völker gegeneinander würde nur anderen einen Nutzen abwerfen. Wir haben uns da entschlossen, einen Pakt abzuschließen, der zwischen uns beiden für alle Zukunft jede Gewaltanwendung ausschließt. Der uns in gewissen europäischen Fragen zur Konsultierung verpflichtet, der uns das wirtschaftliche Zusammenarbeiten ermöglicht. Jeder Versuch des Westens, hier etwas zu ändern, wird fehlschlagen. Ich möchte das gleich hier versichern, dass diese politische Entscheidung eine ungeheure Wende für die Zukunft bedeutet und eine endgültige ist. Ich glaube, dass das ganze deutsche Volk diese meine politische Einstellung begrüßen wird. Denn Russland und Deutschland haben im Weltkrieg gegeneinander gekämpft. Und beide waren letzten Endes die Leidtragenden. Ein zweites Mal soll und wird das nicht mehr passieren.
Die deutschen Kommunisten sind wie vom Donner gerührt. Seit 6 Jahren kämpfen sie unter Einsatz ihres Lebens gegen das NS-Regime, richten sich nach den Direktiven der Kommentaren, verbreiten die Hoffnung auf die Weltrevolution, und das Vaterland aller Werktätigen macht gemeinsame Sache mit ihrem Hauptfeind. In Moskau dreht Walter Ulbricht noch am 9.9.39 schwindelerregende Pirouetten, um zu erklären, warum dieses Bündnis jetzt sein muss. Kurz gesagt, weil der Krieg, den die Deutschen am 1.9.39 mit dem Überfall auf Polen vom Zaun gebrochen haben, ein imperialistischer sei. Und die Sowjetunion vor allem den Frieden wahren wolle. Der Pakt mit Deutschland bedeutet eine Stärkung der internationalen Arbeiterklasse, denn, so wörtlich, dadurch müsste sich der deutsche Faschismus der Macht der Sowjetunion beugen und damit seine eigenen Lügen gegen die Sowjetunion widerlegen. Er stärke die Freundschaft zwischen den Völkern. Na, und immer so weiter. Zuletzt natürlich Weltrevolution. In Paris bringt es der rote Medienzar Willi Münzenberg in seiner Zeitschrift Die Zukunft auf den Punkt. Der Verräter Stalin bist du, so überschreibt er einen Artikel. Da ist Stalin aber schon in Polen einmarschiert und hat sich in den Gebieten breit gemacht, die ihm die Deutschen im geheimen Zusatzprotokoll zum Pakt zugestanden haben. Münzenberg, wortmächtiger Gründer der Internationalen Arbeiterhilfe, ehemaliger KPD-Reichstagsabgeordneter und Mitglied des Zentralkomitees, wird durch den Hitler-Stalin-Pakt zum Antikommunisten und stirbt 9 Monate später unter ungeklärten Umständen in einem französischen Wald. Heftig betrauert von seiner Lebensgefährtin, der schönen Babette Gross, Tochter übrigens eines Potsdamer Brauereibesitzers und die ältere Schwester von Margarete Buber-Neumann. Die wiederum wird später selbst Opfer dieses Paktes. Eine eigene, lange Geschichte. Für den kommunistischen Widerstand ist der Pakt ein kaum erklärbares Desaster. Die ohnehin geschwächte Widerstandsbewegung zersplittert immer weiter. Selbstzeugnisse aus jener Zeit fehlen ganz. Und natürlich behandeln die Nationalsozialisten die Kommunisten auch jetzt nicht als Verbündete. Jeanette, müssen wir eigentlich woanders suchen? Warum ist da nichts?
Ich glaube, interessant sind für die DDR zum Beispiel die frühen Akten, also 1945, 46, so diese Anträge, die sind noch vielfältiger, wenn man dann in die 50er, 60er Jahre kommt, in die VVN-Überprüfungsbögen, haben sich die Formulierungen so vereinheitlicht. Es ist einfach nicht mehr so differenziert von der Beschreibung her wie so kurz nach dem Krieg.
Wobei ich gerade in der Zeit nach dem Krieg auch gedacht habe, dass die Leute sich ausschnitthaft und stark erinnern, natürlich, dass die aber auch in ihrer Perspektive noch total gefangen sind.
Nee, natürlich fehlte ein Überblick. Zum einen natürlich die Sache des Widerstands, dass du den Überblick nicht haben konntest, weil du ja immer nur kleine Gruppen kanntest, nur wenige Leute. Sinn des Widerstands, damit du nicht andere verraten konntest, wenn du festgenommen wurdest. Zum anderen kommt es ja auch darauf an, warst du in internationalen Verbindungen oder hast du jetzt wirklich nur in deinem engeren Umfeld Widerstandsaktionen mitgemacht? Das sind alles so die Faktoren, die du einbeziehen musst. Und nach dem Krieg, klar, ich meine, den Unterschied nach dem Krieg ist es noch vielfältiger, weil danach so ein Kanon sich entwickelt hat. Also der antifaschistische Kanon in der DDR hat ja auch in diesen Akten, in dieser Aktensprache Niederschlag gefunden, auch von den Betroffenen.
Wir haben hier in die einzelnen Gruppen reingeschaut, einen klitzekleinen Einblick erhalten wahrscheinlich. Kann man davon ausgehen, dass die von Moskau gesteuert wurden, wie das ja auch mal zu Beginn geplant war? Oder mussten die auch aufgrund der Gegebenheiten sich verändern? Mein Gott, es gab ja noch diesen unerträglichen Hitler-Stalin-Pakt. Wie haben die Genossen da geschaut? Hast du dazu mal was gefunden? Der taucht in den Akten, die ich angeschaut habe, überhaupt nicht auf.
Nein, so eine Sachen tauchen in Akten auch nicht auf. Und ich glaube, es ist auch klar, du kannst ja da keine Kritik dran üben oder irgendwie darauf Bezug nehmen, wenn du gerade in dem Gesellschaftssystem lebst, wo gerade die Sowjets, naja, an der Macht sind. Und es war ja erstmal sowjetische Besatzungszone. Und dann DDR, da war ja so eine Kritik überhaupt nicht möglich. Und wenn, das haben wir ja durchaus an anderen Beispielen schon gesehen, wenn Kritik geübt wurde, dann, naja, konnte es passieren, dass du dann relativ schnell selber verhaftet wurdest. Zumindest wegen Äußerungen gegen die Besatzungsmacht oder gegen den Staat. Es wurde ja sehr strikt verfolgt. Alles, was irgendwie als Kritik oder Unterwanderung des neuen Systems interpretiert werden konnte.
Haben Walli und Elfriede eigentlich jemals Zweifel? Folgen sie den Moskauer Pirouetten oder feuern sie jetzt die rote Fahne in die Ecke? Wissen wir nicht. Das Erfolgsgeheimnis des Widerstandes ist ja Klappe halten. Und das tut in diesem Falle auch Historiker Bethke. Er springt von der Verhaftungswelle 37 gleich zum Beginn des Zweiten Weltkrieges und zu dem, so wörtlich, wortbrüchigen Einfall in die Sowjetunion. Man klebt in Potsdam und Nowa Ves Flugblätter, übt sich in Flüsterpropaganda, hört den kommunistischen deutschen Volkssender und andere Auslandssender, auch die BBC, und bummelt weisungsgemäß bei der Arbeit, um so dem Rat in die Speichen zu fallen. Mit wechselndem Erfolg. Was macht aber Walli Lehnert in jener Zeit? Das Leben mit kleinen Kindern im Kriege ist mühsam. Alfreds Rückkehr ist eine Erleichterung und ein neuer Impuls, sagt Janet.
Als ihr Mann dann 1941 zurück war aus der Haft, gab es nochmal einen größeren Kreis auch durch die Genossen, die er in Haft kennengelernt hat. Und was nochmal maßgeblich auch für sie sein wird, ist nämlich dann der Kontakt mit der Berliner NKFD-Gruppe Martin. Das heißt, 1943 ist Franz Jakob, Widerstandskämpfer, zusammen mit Bernhard Bestlein und dann später Anton Sefko aus Hamburg nach Berlin untergetaucht und hat dort eine neue Gruppe aufgebaut, eine neue KPD-Gruppe, die dem Nationalkomitee Freies Deutschland nahestand. Deswegen NKFD-Gruppe und Martin als Tarnname für Franz Jakob. Der nannte sich dann in Berlin Martin Pulz. Und diese Gruppe hat dann um Bestlein und Sefko eine Gruppe aufgebaut in Berlin und Brandenburg. Dazu gehörten eben auch Nowa Weser Kommunistinnen und Kommunisten und eben auch Walli und Alfred Lehnert. Und die haben dann, das macht dann auch Sinn zu der späteren Aktion mit den sowjetischen Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangenen, die haben natürlich immer den Sender Moskau abgehört, um zu horchen, wie ist eigentlich die Lage an der Front, wie machen wir jetzt weiter, um für eine Zeit nach dem Krieg auch gewappnet zu sein und natürlich das Ganze kommunistisch zu unterwandern. Und durch diese Gruppe haben sie angefangen bei früher Ohrenstein und Koppel, nun MBA, sowjetische Zwangsarbeiterin, Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, gezielter, glaube ich, anzusprechen. Darüber entstand jedenfalls der Kontakt zu drei sowjetischen Zwangsarbeiterinnen, die bei MBA gearbeitet haben und dann eben auch zu den Kriegsgefangenen.
Elfriedes Sohn Alfred Robert ist im Krieg. 1939 wird er 19 Jahre alt. War er in der Hitlerjugend? Ist er Arbeiter bei Ohrenstein und Koppel, wie sein Vater? Wissen die Behörden, dass er ein Neffe der Kommunisten Alfred und Walter Lehnert ist? Und übertragen sie das auf den Jungen? Wann wird er zur Wehrmacht eingezogen? In den Akten seiner Mutter findet sich nichts über ihn. Kein Bild, keine Sterbeurkunde, kein Feldpostbrief. Nur eine dürre Notiz in ihrem Vermächtnis, ihrer selbstgeschriebenen Grabrede aus dem Jahr 1980.
Wer Hitler wählt, wählt den Krieg, warnte die KPD und er schlug tiefe Wunden, auch in meiner Familie. 1942, 19 Kilometer von Sotschi, auf einem großen Friedhof für deutsche Soldaten, ist das Grab meines ältesten Sohnes, Alfred Seifert, der beim ersten Einsatz sein mir gegebenes Versprechen einlösen wollte, nicht auf die Rote Armee zu schießen und von einer deutschen SS-Kugel erschossen wurde. Diese Wunde in mir ist nie vernarbt.
Hier muss ich einmal kurz aussteigen, denn um den Sohn Alfred ist es bislang in den Akten ja gar nicht gegangen. Jeanette und ich, wir schauen hier die ganze Zeit nur auf das politische Leben dieser beiden Frauen. Und es ist schon richtig, dass dies in jener Zeit das Leben beherrscht. Aber alles andere, also Kinder, hat man ja die ganze Zeit. Jede Politikerin kann davon ein Lied singen und wahrscheinlich jeder Politiker auch. Obwohl ich also gedacht habe, ich kann das Leben von Walli Lehnert und Elfriede Schneemann mal schnell in zwei oder drei Folgen abhaken, tut mir leid, es ist jetzt alles ein bisschen komplizierter, als ich gedacht habe. Liebe Jeanette, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss mal kurz raus aus dem brandenburgischen Landeshauptarchiv in Potsdam-Golm und mal sehen, was ich über den Sohn von Elfriede noch herausfinden kann. Bin gleich wieder da. Bis bald, sagt Stefanie Schuster.